Herzlich willkommen bei
«Tichtel Mächtel»,
dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 252 mit mir, Philipp Brüg, am Domagoj Belancic.
Hallo, diese Woche mit richtigem Mikrofon wieder, nicht letzte Woche.
Hast du in einen Herdapfel gewählt, oder was?
Ja, mit meinem Logitech-Ding. Ah. Ich sehe, es klingt wie Teamspeak früher. Aber es ist nicht anders gegangen. Das Mikrofon hat sich aufgehängt.
Ja, jetzt Michelle wieder mit einem guten Mikrofon.
Ja, das funktioniert seit 2 Jahren eventuell. Ich will es jetzt nicht verjinxen, aber...
Ich kann es gar nicht sagen.
Zack, aus.
Wirklich gerade so, ja. Muted. Wenn man dich jetzt plötzlich nicht mehr hört, dann kann es auch sein, dass... vielleicht der Bund jetzt sich in die Überwachung in unseren Podcast eingeklinkt hat. Weil über Überwachung geht es in unserem Podcast auch. Da gibt es nämlich, wir reden über die Verordnung und über ein neues Gesetz, das der Bund plant und das möglicherweise versucht, am Parlament vorbeizuschmuggeln. Und grosse Auswirkungen könnte ich haben auf Messenger-Dienst, auch in der Schweiz. Dann reden wir über GTA 6, dort ist ein neuer Trailer gekommen. Yeah. Und über die Verschiebung können wir aber gerade auch noch reden. Und etwas, das kommt auf einem Ort, wo man nicht immer damit gerechnet hat, früher zumindest nicht, ist Gears of War. Das landet nämlich auf der PlayStation. Und dann im Big Screen reden wir über Paddington in Peru. Oder wie heisst
das? Genau.
Ja. Und in den Spielen über Revenge of the Savage Planet. Aber dann fangen wir an mit unseren News.
News.
News aus der Tech-Welt. Ja, am 6. Mai endet die Vernehmlassung zur Teilrevision von der Verordnung über die Überwachung vom Post- und Fernmeldegesetz mit der schönen Abkürzung VÜPF 5. und das erzähle ich euch heute. Nicht der Flo hat sich gedrückt. Ich hoffe, ich kann euch das auch verständlich erklären. Und zwar geht es dort darum, dass man da ein bisschen befürchtet, dass der Bundesrat möglicherweise ein neues Gesetz versucht, am Parlament zu vorbeizuschliessen. Und wenn das durchkommt, dann tritt so eine kontroverse Reformvorhaben vom Bundesrat in die nächste Phase. Und das Ziel von dem ist eben so eine umfassende Neuausrichtung von der Überwachungspflichten und von der Überwachungspflichten von Anbieter von digitalen Kommunikationsdiensten, also von der klassischen Telekom-Firma bis eben so Messenger-Dienst oder eben auch Mail-Anbieter. Und dort, gerade in der Schweiz, betrifft es dort spezifisch halt Threema oder Proton, wo beide in der Schweiz sind. Und dort geht es konkret um 3 Punkte. Sie wollen unter anderem so eine klare Einteilung, welche Anbieter welche Pflichten haben. Dann der zweite Punkt ist die Einführung von neuen Überwachungs- und Auskunftsarten. Und das sind eben auch so Sachen wie rückwirkende IP-Anfragen oder eben die Echtzeitüberwachungen von Metadaten. Und der dritte Punkt ist die Verpflichtung, gewisse Arten von Verschlüsselungen aufzuheben. Und eben gerade so Verschlüsselungen sind ja eines der grossen Verkaufs- oder einfach Verkaufsargumente ja, von Threema und Proton. Und eben das Spezielle da ist eben auch, dass die Speicherpflicht, oder eben, dass du die Daten speicherst, damit sie dann können anschauen können, wenn sie möchten, schon ab 5'000 User gelten.
Also wenn das du ist ja nichts.
Das ist
ein wahnsinniger
Aufwand,
aber genau, das ist der andere Punkt. Ja. Und ab 1 Million User hast du dann noch umfassendere Vorgaben. Und ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wie viel genau Threema-Ding Proton hat, aber also Proton hat definitiv mehr als 1 Million. Ich glaube, sie wirben auf ihrer Seite mit 100 Millionen oder so. Weil es halt ein internationaler Dienst. Sie sind zwar in Genf, die Heimgelab, aber wird überall gebraucht.
Aber also die User, das wären nicht nur Schweizer User in dem Fall, sondern einfach allgemein.
Das ist jetzt so spezifisch nicht gestanden, aber ich nehme an, das gilt auch für deine Plattform. Der Punkt ist aber, glaube ich, auch, dass die haben ja sich dann schon gemeldet, oder? Threema und Proton, dass das Geschäftsstätige natürlich wäre. Und wenn ich das verstehe, ist dann eben WhatsApp zum Beispiel, wäre ausgenommen von dem, weil das eben keine Schweizer Firma ist.
Aha.
Das ist von dem Gesetz offenbar gar nicht betroffen. Was natürlich dann gerade noch der viel grösser Nachteil wäre, oder? Wenn du eigentlich wirbst mit, du bist der private Messenger und dann bist du der, der müsste die Daten rausgeben.
So gut, Threema verlagert ins Ausland, tipptopp.
Ja, das sind beide, also Threema nicht. Threema hat gesagt, sie überlegen einfach eine Volksinitiative, sind sie in Betracht. Mhm. Und der Proton-Chef hat einfach gesagt, er will sich widersetzen. In einem Interview hat das mir Watson gesagt und hat notfalls wegziehen von der Schweiz.
Mhm. Krass.
Und weil eben, es ist halt schon, sage nicht nur, dass du es einfach aus Prinzip scheiße findest, oder? Weil du möchtest einfach nicht, also das ist eben, wenn das dein Kernwert ist, Privatsphäre, Datenschutz, und dann willst du natürlich das nicht rausgeben, aber es hat da wirklich konkrete und finanzielle Auswirkungen. Also der Bund sagt, das ist halt nötig gewesen, die Anpassung von dem Gesetz, die sei schon lange fällig gewesen, und weil sich halt Kommunikationsformen so verändert hat. Das ist sicher so. Mhm. Aber auch die digitale Gesellschaft, die GIGES, haben alle so geile Abkürzungen Namen. die wirft vor, dass mit dem die zentrale Grundrecht, wie das Recht auf Privatsphäre, ausgehöhlt wird. Und weil halt auch der National- und der Ständerat nicht über das beraten, wenn das durchkäme. Mhm. Und es würde außerdem im Widerspruch stehen mit der Vorratsdatenspeicherung, oder? Dass man halt wirklich einfach Daten einfach sammelt, so ein bisschen mal, damit man sie später anschauen kann. In der EU ist das offenbar eh schon lange illegal. Das hat Fluss im Artikel geschrieben. Verlinkt ihn dann natürlich. Und dass halt der Überwachungsstaat einfach stillschweigend ausgebaut werde mit dem. Und genau die beiden, also jetzt gerade Proton und Threema, sagen eben auch, es ist nicht einfach nur mühsam, sondern es ist ein extrem hoher administrativer Aufwand, das Ganze. Auch technisch, personell, weil sie müssen dann zum Teil so 24-7 müssen sie dann abrufbar sein, also weißt, wenn so Anfragen kommen. Und sie müssen dann halt auch die Daten speichern, weißt, zum Teil, glaube ich, 6 Monate lang. Und das Datenspeichern, eine grosse Menge, das kostet einfach Geld, ist aufwendig.
Das heisst, neben dem, dass sie eigentlich so der Kern von ihrem Angebot oder der Unique Selling Point würde aushöhlen, würden auch noch riesige Kosten auf sie zukommen. Also,
es lohnt sich einfach null. Sie würden quasi das ganze Zeug kaputt machen, was ursprünglich eigentlich Erfolg hatten damit.
Also und genau, das ist natürlich. Genau, lohnen tut sich das Geschäft, machen sie das sowieso nicht. Das ist einfach eine weitere Aufgabe, die ihnen aufgehalst wird. Und sie sagen auch, grosse Player sind da halt dann eh im Vorteil, weil es für die einfach einfacher ist. Und eben, wo offenbar eh ausgenommen sind von dem. Und genau, es wird jetzt aber noch geprüft und dann wird der Entwurf dann dem Bundesrat vorgelegt und er wird frühestens 2026 in Kraft treten. Aber ja, eben, also aktuell sieht es schon ein bisschen so aus, als würde das möglich sein. Aber der Flo hat auch geschrieben, also man kann schon damit rechnen, dass dann da juristische oder einfach, also man sonst dagegen sich wehrt. Die Frage ist einfach, eben, ich nehme an, es kommt jetzt sicher darauf an, wie gross ist der Aufschrei, oder? Weil wenn sich jetzt nur die zwei dagegen wehren, dann ist das egal, oder? Dann kommt es trotzdem durch, oder? Für das sind die einfach zu wenig grosse Players, oder?
Ja, voll.
Aber viel mehr betrifft es ja aktuell auch nicht, oder? Oder sind einfach gerade die grössten Player?
Also, weil uns betrifft
also
natürlich
uns, aber ich meine von denen, die sich können als Unternehmen wehren, die sagen, hey, wir wollen das nicht umsetzen.
Hey, halt eben so Datenschützer, eben wie gesagt, auch die digitale Gesellschaft, die sich dagegen wehrt. Also, es gibt natürlich schon Organisationen, die sich dagegen wehren, aber die Firmen betrifft es jetzt konkret, oder haben die sich jetzt einfach mal als erstes gemeldet, weil sie halt einfach am direktesten betroffen sind. Aber ich würde
also als End-User wäre dann doch WhatsApp fast sinnvoller, wenn es die nicht betrifft.
Hey, eben, da, ich bin schon sagen, nein, ja gut, sinnvoller ist es dann auch nicht, weil dort...
also die Verschlüsselung halt, ja.
Ja, aber die kann einfach Dummies mithören. Ja, nein, aber stimmt, oder, also dort ist ja, die haben ja wiederum für Amerika, so wie ich das verstehe, genau das Gleiche, oder? Mhm. Die müssen ihre Daten auch dann abliefern, wenn sie sie wollen, oder? Also, wie gesagt, der Flo weiß das besser, aber also ich bin ziemlich sicher, dass die Daten dort...
Nicht besser aufgehoben sind.
Also, mein, darum habe ich das schon lange aufgehört nutzen, weil die haben ja mal den automatischen Datenaustausch mit WhatsApp und Instagram und so. Mhm. Fließt eh alles irgendwie zum Meta. Also, wenn deine Daten willst, für dich behalten, dann bist du ja eh nicht
bei einem Dienst. Bei Signal ist es aber noch besser, oder? Darum haben wir doch das.
Ja, Signal ist halt einfach verschlüsselt. Ja. Außer du brauchst wie die amerikanische Regierung eine eigene Version von der App, die dann einfach gehackt wird.
Ja, Mann.
Das ist ja grossartig. Ja, aber wenn ich das verstehe, ja, wären die auch, weil die sind eine amerikanische Firma. Genau. und werden von dem ausgenommen. Hey, aber eben, ich verstehe es auch nicht ganz, die, ich glaube, bei Amis gibt es die Vorstellung immer wieder, dass ja, das hat es ja schon ganz früh gegeben mit Apple, dass immer die Regierung verlangt, dass man irgendeine Backdoor einbaut. Oder? Ja, darum habe ich einfach keine Ahnung, was so der aktuelle Stand ist. Aber meines Wissens ist Signal ist ja verschlüsselt. Und hätte ich jetzt auch gesagt, ich meine, WhatsApp ist ja auch verschlüsselt mittlerweile. Hey, aber da bin ich wirklich kein Experte. Aber jedenfalls in der Schweiz will man, dass man das könnte, dass man Einsicht bekäme. Und ja, gespannt, wie sich das wird entwickeln. Also für Proton und Threema wäre es natürlich sehr geschäftsschädigend. Ja, komm, dann gehen wir doch zu etwas positiver, je nachdem. weil GTA 6 kommt, schon im Mai, aber erst nächstes Jahr.
Das ist so klar gewesen, eigentlich.
Also, hey, ich weiss nicht, ich habe schon irgendwie gleich noch ein bisschen damit gerechnet, dass es vielleicht das kommt. Ich meine, auch weil die so grosskotzig, grossspurig immer erzählen, mal, doch, das kommt. Ja, es kommt.
Bitte es war echt verdächtig gewesen, haben sie nach dem ersten Trailer so lange nichts mehr gesagt zum Spiel und nichts mehr gezeigt. Und irgendwie,
hey, über ein Jahr? Hast du noch gesehen?
Ja,
23 ist der erste Trailer. Ich habe es gesehen, als ich mit dem Cousin geschrieben habe, weil wir vorhin immer GTA gegamt. Und die haben ihm letztes Mal geschrieben, 2023 wegen dem GTA-Trailer. Und dann einfach zwei Jahre später, hey, der zweite ist aus.
Das ist unglaublich, ja.
Mega krass. Ja.
Mhm. Aber genau, es hat aber auch Positives gegeben, oder, Domi?
Ja, es ist ein zweiter Trailer veröffentlicht worden, wo wieder mal irgendwie jegliche YouTube-Rekord bricht. Ich glaube, fast 500 Millionen Views innerhalb von 24 Stunden generiert. Also das Interesse und der Hype an diesem Spiel ist riesig. Und genau, was ist passiert in diesem Trailer? Es ist kein Gameplay-Trailer, wieder mal. Es ist einfach ein. Ja, so Cinematic Trailer, oder?
So wie es wahrscheinlich nicht aussieht, nachher, wenn du spielst.
Ja, genau, das ist die Frage. Rockstar hat sich dann noch gemeldet auf Twitter und hat gesagt, hey, das ist zu gleichen Teilen sind es Zwischensequenzen gewesen und Gameplay-Ausschnitt. Wobei Gameplay-Ausschnitt, wenn es wirklich Gameplay-Ausschnitt waren, dann sind die trotzdem wahrscheinlich von Kameraperspektive irgendwie angepasst gewesen. Das hat so ein bisschen cinematischer ausgesehen und besser zum Trailer passt und so, genau.
Hey, aber die Digital Foundry, weiss ich, die haben sicher jetzt eh schon wieder ein Video gemacht dazu. Im letzten haben sie es ja auch natürlich analysiert und haben schon auch gesagt, sie sind dort auch davon ausgegangen. Es ist schon, das ist Ingame-Grafik, aber genau, eben Gameplay nennt man es nicht, weil es ist nicht aus deiner Perspektive. Aber es ist nicht irgendwie ein vorgerenderter Trailer, von dem sind sie ausgegangen.
Ja, genau, das, okay. Also wirklich in Engine ist das, genau, das kann man davon ausgehen, dass es ähnlich wird aussehen, aber wie es halt so ist in Cutscenes, in Spiel, oder die schauen auch darauf, dass Cutscenes halt höhere Auflösungen verwenden, die Texturen von der Modell, detailliertere Modelle, bessere Beleuchtung und so. Wenn wir den Gameplay werden sehen, wird es wahrscheinlich schon noch ein bisschen anders aussehen, aber in Engine ist sicher genau, es sind keine vorgerenderte Sequenzen. Und für das sieht es huere geil aus. Mhm. Also ja. Wirklich.
Ich erwarte schon im Fall, ehrlich gesagt, dass es. Also, Ich erwarte schon, wenn man Gameplay sieht, dann wird man nicht das Gefühl, ist aber schon nicht so geil wie der Trailer. Ich habe wirklich das Gefühl, du müsstest genau hinschauen, dass du siehst, das sieht im Trailer aber schon viel geiler aus. Würde ich jetzt wirklich erwarten, weil es sieht jetzt so nicht irgendwie aus wie Next Gen. Es sieht einfach saugeil aus mit unfassbar vielen Details. Ich meine, schau das Naughty Dog Game an, die sind auch immer noch oder irgendwie so. Gibt es fast keinen Vergleich.
Ja, und auch im Vergleich zu einem Naughty Dog Game hat die einfach eine riesige Spielwelt. Ja. Das ist faszinierend, oder? Dass du das Level an grafischer Qualität in so einer riesigen Spielwelt hast. Ich meine, und du glaubst es zwar nicht, du bist skeptisch, aber Rockstar sagt ja, das läuft auf einer PS5, also nicht einmal PS5 Pro, sondern auf einer normalen PS5 und das ist alles legit aufgenommen worden und nicht irgendwie doktert worden. Und für das ist es einfach verdammt beeindruckend, einfach all die Details, die man sieht. Es hat überall mega detaillierte Spiegelungen oder also Sachen wie, es ist jetzt so eine kurze Szene, wo der Hauptcharakter mit Bier rausläuft, ja. aus einer Tankstelle oder was auch immer. Und man sieht im Sixpack, den er hat, sieht man einfach die Flüssigkeit, wie sie hin und her schwappt und so. Es ist einfach so.
Oder Kohlensäure-Blödel
Kohlensäure, ja, genau.
Bier und so.
Das ist einfach unglaublich. So, und das hat einfach das Resultat. So ein Spiel wird es nie mehr wieder geben. Das ist einfach, Rockstar hat unendlich Geld und unendlich Zeit gehabt, um das Spiel zu machen. Und das kann sich kein anderes Studio, kein anderer Publisher leisten auf dieser Welt. Und das ist das Resultat. Das hat einfach so eine riesige, detaillierte Spielwelt kannst machen, wo unnötige Details drin hat, die aber echt verdammt geil sind. Wird dir das Spiel durchlaufen und wahrscheinlich einfach überall bleiben stehen, um die Zeug anzuschauen.
Das ist einfach gar nicht so fahren, das schon mal so die ersten 10 Stunden passiert auch nichts, dass du aus der Tankstelle rauslaufst, wahrscheinlich zum Auto.
Ja, wirklich. Ich oder Tar. Tar von den Charakteren. Das ist ja so etwas. Irgendwie es hat zwei spielbare Charaktere. Ich glaube, das ist ziemlich klar mittlerweile, obwohl es Rockstar offiziell noch nie kommuniziert hat.
Aber ich glaube, beim ersten Trailer hat man doch das schon vermutet, oder?
Ja, wenn du siehst, die auf dem Cover und so, aber ja, genau. Und weil es im letzten hast 3 gespielt, dann geht man jetzt einfach von dem aus, aber...
Aber bei uns in den Kommentaren haben so eine Trailer-Analyse gemacht, könnt ihr nachlesen im Artikel auf digitech.ch. Aber in den Kommentaren hat eine Theorie gehabt, dass im Trailer noch ein dritter spielbarer Charakter versteckt ist. Und das fände ich schon geil, weil irgendwie so kurz vor Launch droppen sie noch einen Trailer, der zeigt, es gibt noch einen dritten. Wäre schon lustig. Aber ich glaube, es sind zwei. Einfach die zwei.
Auch.
Lucia und der Jason. So ein bisschen Bonnie und Clyde Story. Love Story. Was mal etwas anderes ist für GTA.
Hey, vor allem, ist dir aufgefallen, ich habe mich auch gefragt, wie wird das so thematisch vom Vibe? Weil die sind ja immer so das ganze Satirische. Es ist immer... GTA ist schon auch ein bisschen pubertär gewesen, weißt du, vom Humor und so. Ich meine, wir haben sie auch gespielt, ja, schon mit 15 und 16. Und ich habe das Gefühl, so der Humor hat sich dort nicht mega fest weiterentwickelt. Und das ist auch das, was dann immer alle oder mega viele immer Angst haben in den Kommentaren. Oh nein, jetzt wird es so bünzlig und so. Aber ich finde anders, das hat für mich jetzt schon so ein bisschen erwachsener gewirkt. Also weißt du, die beiden Figuren sind einfach nicht so, die haben ein bisschen lebendiger gewirkt. Weißt du, sie wirkt jetzt auch nicht wie so das typische generische GTA-Frauenbild. Weißt du, irgendwie. Schlank, grosse Brüste. Und vor allem hat es Frauen, früher hat es ja gar keine, die einzigen Frauen sind irgendeine Prostituierte,
die du
nachher überfahren hast mit dem Auto. Ja, nein, aber
no,
das ist
you did not.
Ich finde es recht interessant, die Dynamik da. Also, ich bin auch mega gespannt. Ich habe das Gefühl, das könnte wirklich eine sehr spannende Geschichte geben. Auch mit dem, dass sie am Anfang im Knast ist und sie hat ja da ihre Fußfesseln und muss ja dann offenbar auch. Wie sagt man, Community Service machen?
Ja, genau, man sieht, wie sie am Strassenrand Müll aufsammeln muss. Ja.
Ja.
Ja, voll. Also, ich habe das Gefühl, es wird eine andere Story werden. Und bei den Kommentaren hat er gefragt, ob man dann gleich zu Prostituierten gehen und in Strip-Shoppen gehen, wie man das halt früher ja auch in GTAs hat können. Und ich kann mir vorstellen, dass es das mal vielleicht tatsächlich irgendwie ein bisschen anders gehandelt wird, weil Jason und Lucia, die sind offensichtlich huere verknallt ineinander. Also im ganzen Trailer legen sie sich die ganze Zeit an, fallen übereinander her und schauen sich die ganze Zeit huere verliebt an. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Jason dann einfach plötzlich eben das macht, was man früher in GTAs gemacht hat.
Der Stripclub glaube ich noch.
Stripclub,
aber,
ja.
Aber dass du kannst irgendwie dir andere... Also das müsste... Ich würde auch sagen, der müsste ein Teil von der Geschichte sein.
Ich würde sagen, dann einfach die erste Beziehungskrise, die sie dann haben.
Also ich fände es auch komisch, ja, wenn du trotzdem zu Prostituierten gehen und dann wieder irgendwelche beknackten Minigames. Das Zeug finde ich, ist okay. Ich meine, das habe ich auch mit 16 Lust.
Kann aber auch gut sein, wenn sie jetzt noch einen dritten versteckten Charakter haben, dass
ja,
der
genau.
Das kann machen. Und dann bist
dass
halt
der so ein bisschen
der Sauhund ist.
Trevor Rowe übernimmt genau. Und echt das komplette Arschloch ist.
Ja.
Und
ja.
Dann kannst du alles machen, was du mit den zwei anderen nicht kannst machen. Das wäre schon
aber
gleich noch lustig.
Ich habe das Gefühl, weil... Wenn du überlegst, beim GTA 5, gerade, wo man es auch angefangen hat zu spielen, ich habe das schon speziell gefunden, dass es eigentlich 3 Figuren hat, die eigentlich alle auf eine Art unsympathisch waren. Also weißt du, so,
ja.
mit der Zeit ist es ein bisschen besser geworden, aber ich meine, gerade so der Trevor am Anfang und so, da musst du ja echt ein Psychopath sein, wenn du gefunden hast. Das ist schon
ja, aber der Michael und der Franklin habe ich immer recht easy gefunden und mit denen habe ich mich aufgepasst, dass nicht zu viele Leute überfahren. Wenn ich
aber sie sind schon auch,
mega schön.
Aber sie sind auch Arschlöcher gewesen, oder? Also weißt du, ich habe das Gefühl, ja, ich habe die auch eher noch, aber sie sind auch, ich glaube, amig, es ist schon so lange her, aber die sind auch mega arschig gewesen zu anderen Leuten und so. Ich habe das Gefühl, der Franklin, wirklich, der ist noch am ehesten der gute Guy.
Der war wie ich gewesen.
Ja. Drum, und die zwei wirken jetzt ja schon irgendwie wie, logisch sind es auch wie sagen wir, Anti-Helden natürlich, aber wirkt jetzt schon irgendwie so ein bodenständig, menschlicher. Aber jetzt wirkt alles urenambitioniert. Auch die huren vielen Tiere und die vielen die Welten, sie haben ja wie viel? Fast 100 Screenshots haben sie veröffentlicht.
Ja. Und mit mega vielen unterschiedlichen Gebieten, die man schon sieht, wo man wird, können besuchen. Also eben dort wie Vice City, Stadt an sich, die Leonida Keys, die nachher empfunden sind, an der Florida Keys, wo einfach so eine schöne Inselgruppe, wo man anscheinend auch tauchen kann. Sie hat einen Screenshot, wo er im Scuba Diving Anzug ist.
Ich liebe Unterwassersachen, das ist einfach geil.
Vor allem, weil sie so geil aussehen. Es ist wirklich mit Schildkröte, Fisch und der Aal sieht man dort. Und nachher Grass Rivers, das ist so eine Sumpflandschaft, so ein Hillbilly mit Alligatoren und so. Gellhorn, wo irgendwie so eine abgefuckter Teil der Stadt ist mit Drogen und so. Ambrosia, voll mit Biker-Gangs. Und dann hat der Kalaga National Park, wo es sieht wie Red Dead Redemption, wo einfach wilde Tiere rumlaufen. Also wirklich eine hohe Bandbreite an Zeug, die man da wieder entdecken kann. Und ich frage mich wirklich, wie gross die Map ist. Es
wirkt unvorstellbar gross.
Ja.
Also, ich muss schon sagen, ich find, wenn man es so sieht, es ist ja dann oft nicht ganz so, wie es präsentiert wird, aber meine, nur schon, wenn man einfach eine Stufe draufschraubt, eben, was haben wir gesagt, 2013 ist es, oder?
2013, glaube ich.
Ja, einfach fast, sagen wir, um die 10 Jahre. Und da ist halt schon sehr viel gegangen in dieser Zeit. Also, ich glaube, da kann man halt schon sehr etwas erwarten. Eben, vor allem, wie du gesagt hast, wenn man einfach unendlich Zeit und Ressourcen an ein Projekt anschmeißt. Ich meine, es geht ja auch so lange, weil es offenbar tatsächlich das Crunchen recht vermeidet. Also, was
stimmt,
da
das hat man gelesen, dass sie, das Team im Vergleich zu der letzten Red Dead Redemption 2 ist ja für massive Crunch-Perioden bekannt gewesen, dass dort irgendwie hat so 50-60 Stunden Woche haben müssen arbeiten. Nicht nur eine Woche, sondern halt ganz viele Wochen aneinander. Und das will sie jetzt vermeiden und das ist cool. Von dem her glaube ich schon, dass sich etwas auch grundlegend im Unternehmen verändert hat. Auch vielleicht auch bezüglich eben dem Humor und Ansatz, wie man die Story wird.
Sind auch alle ein bisschen erwachsen geworden, auch wenn immer noch ein bisschen Kind in sich hat.
Ich würde es garantiert immer noch können, jede Menge Scheissdreck machen. Das
hoffe ich auch. Von dem Lebensgeschichte,
Und das hat ja all die Brands wie Pisswasser und so. Also, weißt du, die Sachen werden ja drin bleiben. Aber einfach, eben, wenn es einfach. Es hat so ein bisschen Heat. Wie, oder hat der geheißen, der Film vom Schieß mich tot?
Ja, Heat, ja.
Ja, der. Es hat so richtig die Vibes irgendwie.
Voll, mega, ja. Und darum, ich hoffe auch, dass die Heists zurückkommen, die man im Fifi gesehen hat, wo man so im Riesenstil Banken muss überfallen. Es hat im Trailer so ein paar Eindrücke gehabt, wo Lola vermutet, dass das wieder so wird sein. Und ich hoffe, das kommt auch wieder zurück. Es wird perfekt so zu der Bonnie und Clyde-Geschichte.
Ich würde sagen, ja. So zwei Verliebte, die Banken aushaben.
Ja, vor allem, aber eben, mir nimmt es eben auch Wunder. Sie haben ja offenbar am Anfang jetzt, haben sie einen Überfall gemacht, weil die Hosen ist. Und darum hat sie auch ihre Fußfesseln. Da frage ich mich eben schon, dann geht es wieder weiter mit irgendwelchen illegalen Sachen, aber sie hat die Fußfesseln. Also nimmt mich schon ein Wunder, wie die wird sicher irgendeine nie spielen. Also,
ja, ich frage mich, ob die benutzt wird, um irgendwie eben die Spielwelt beschränken am Anfang, dass du nicht überall her kannst.
Ja, vielleicht, ja.
Oder, die funktioniert auch so im echten Leben, dass du halt einfach irgendeinen Radius hast, wo du dich frei drin kannst bewegen. Und wenn der überschritten ist, dann passiert irgendetwas.
Ja, und man weiss halt, wo du bist. Also kannst du nicht einfach etwas überfallen.
Das so.
Das ist wirklich das Problem, ne?
Ja.
Ja, nein. Sehr geil, muss ich sagen. Ich bin auch wieder recht pumped. Das ist halt, das ist ein Game wie kein anderes. Das ist halt schon so, oder?
Es geht aber noch ein Zeitchen, 26. Mai 2026 und ich glaube, es wird sicher nochmal verschoben werden. Zumindest um einen Monat oder so, zum nochmal den letzten Feinschliff geben. Ich glaube, Rockstar, die wollen, dass das perfekt rauskommt. Das soll einfach im bestmöglichen Zustand rauskommen. Und was auch nochmal bestätigt ist worden, oder PC-Version weiterhin nicht geplant, also nicht offiziell auf der Roadmap, die wird wahrscheinlich, was denkst du, kommt die? Ein Jahr später.
Ich habe mich jetzt eben gefragt, weil sie jetzt nochmal ein Jahr verschoben haben, ob es dann gleich kommt. Aber ich glaube, das Ding ist wirklich einfach, wenn sie einfach wissen, dass sie viel Geld noch mehr machen können, ich glaube, da bleiben sie einfach Abzocker. Und ich meine, ist doch einfach
ein bisschen rausholen müssen sie es ja wieder.
Ja, hätte jetzt gesagt, dann ein Jahr.
Weißt du, bis jetzt haben wir ein halbes Jahr?
Nein,
auch länger.
Viel länger, ja.
Ja, das ist okay. Ich glaube, es ist sogar noch zuerst auf der PS4. 4. Nein, warte mal, jetzt ich weiß es nicht mehr genau. Wo ist GTA 5 zuerst rausgekommen?
PS3 und Xbox.
Wirklich? Ja, okay. Ja, dann ist es zuerst auf der PS4 noch gekommen, bevor es auf PC gekommen ist. Es ist richtig beschissen gewesen. Oh, das nehme ich an, habe ich das Gefühl, wird jetzt nicht mehr so krass sein. Vielleicht kommt es dann zusammen mit der Switch 2 irgendwie, weißt du, so könnte man
vorstellen. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass es auf einer Switch 2 wird laufen.
Weißt du nicht? Ey, aber es läuft auf der Xbox Series S?
Also ja, das schon, ja, aber ich habe das Gefühl, zwischen der S und der Switch ist dann gleich schon nochmal ein grosser Sprung, vor allem im Handheld-Modus. Ich weiß auch nicht.
Hey, aber ich habe das Gefühl, es geht schon. Machst du so, das reduzierst
du
einfach
sagen,
noch auf.
Die Grafikqualität, mir gab es schon. Ich habe das Gefühl, bei Hogwarts Legacy habe ich auch gedacht, das sieht voll scheiße aus. Aber sie haben es halt einfach müssen, dass es auf der Switch
2 läuft. Ja, das ist schon ein Wunder, dass Hogwarts oder? Legacy auf der Switch 1 läuft. Eben. Ja,
das also da habe ich ganz krass gefunden.
Aber genau, Digital Foundry haben wir vorhin kurz erwähnt, die haben gestern noch ein Video rausgehauen. Die sind auch sehr skeptisch, weil sie auch analysiert haben, oder was für neue Technologien zum Einsatz kommen im 6. Und sie sagen halt einfach, dass Raytracing, sowohl Reflexionen als auch Beleuchtung und so, dass es so verankert ist in der Art und Weise, wie die Welt dargestellt wird. Und dass es wie zu grosser Aufwand wäre, um das irgendwie rauszunehmen, damit es irgendwie auf der Switch läuft. Plus, weil es wahrscheinlich ein sehr CPU-intensives Game wird, weil es halt einfach so viel NPCs hast, die rumlaufen und sich bewegen und wo so viel berechnet muss werden auf einmal. Sie sind sehr skeptisch. Aber eben, ja, Series S-Version ist so ein bisschen der Hoffnungsschimmer, dass es vielleicht gleich auch noch auf der Switch 2 könnte rauskommen. Aber es wäre eh nicht die Version, die ich würde spielen würde, weil es ist davon ausgegangen, dass es auf der PS5 wahrscheinlich einfach mit 30 Frames pro Sekunde wird laufen. Mal schauen.
Ja, bin ich sehr gespannt. Aber ich PS5 Pro hoffe ich schon, dass man dort 60 Frames kann spielen kann, obwohl es gurkt mich dann wieder an mit diesen blöden Mods. Dann musst du dir sagen, willst du jetzt wieder schöner spielen mit 30 oder schneller, dafür weniger dort. Ich hasse es, Mann. Ich hasse die Entscheidungen.
Ich hoffe, eine 40 FPS zwischen
den 40 mit allem, ja.
40 mit allem, genau, mit dem VRR im 120 Hertz Container. Das ist ja bei Sony-Titeln ist das verdammt oft zum Einsatz gekommen. Ich finde das wirklich so einen guten Kompromiss. Für mich fühlt sich das wie 60 FPS an, aber mit all den visuellen Vorteilen, die beim Quality-Modus mit 30 FPS ist. Das finde ich super.
Und ich finde eben auch, mit Controller zockst, dann ist nicht so schlimm. Wenn du jetzt mit Maus spielen, das machst du jetzt bei dem Game ja nicht. Obwohl ich im Verlammungs GTA immer beim Shooten habe ich die Maus genommen und beim allem anderen den Controller. Aber
immer gewechselt, oder was?
Ja, ich kann einfach da liegen. Ja, weil du willst... so unbefriedigend zum Shooten mit dem Ding, aber ich glaube mittlerweile da haue ich einfach den Aim Assist auf das Maximum. Ja, weil irgendwie... Ja. Gut, mal schauen, wie das da... Ist jetzt nicht irgendwie berühmt für das gute Gunplay.
Ja, genau.
Das also, draufheben und schiessen. Gut, ja, GTA 6, dann muss man wohl nicht mehr damit rechnen, dass es dieses Jahr nochmal einen Trailer wird geben.
Ich glaube so nicht.
Das für dieses Jahr. Und
ich glaube, wenn es nochmal einen neuen Trailer gibt, dann müssen sie Gameplay zeigen, finde ich. Jetzt haben wir genug von den Cinematic-Sachen gesehen. Wir wollen wissen, wie das aussieht, wenn man spielt.
Ja, darum. Und das glaube ich wirklich erst nächstes Jahr.
Ja, voll.
Ja. Also komm, dann haben wir noch eine weitere News. Einen habe ich sogar rausgelassen in der Vorschau, aber dann können wir dann auch noch. Das ist eine Überraschung für euch. wir reden nochmal über Games, und zwar über Gears of War. Was, als Game? Ja, wenn du Xbox spielst und PC, aber jetzt kommt plötzlich PlayStation-News auf das Zocken. He?
Genau, Gears of War kommt auf PlayStation das erste Mal in der Geschichte von der Franchise. Gears of War, das Originalspiel, ist 2006 rausgekommen für Xbox 360. Oder? Ja, genau.
Glaube, ja.
Die Hure Xbox nehmen. Das finde ich so immer verwirrend. Wieso haben sie die nicht einfach 1, 2, 3, 4 können nennen wie PlayStation? Du musst immer überlegen, welche
denn. Hey, frag mal Sony sonst. Sie haben es noch bei der PlayStation geschafft.
Ja, Kopfhörer und alles andere von Sony ist schon Katastrophe. Ich bin so froh, heißt die PlayStation einfach 1, 2, 3, 4, 5. Genau, Gears of War 2006 und dann hat es nochmal Ultimate Edition gegeben 2015. Und die Ultimate Edition mit all diesen zusätzlichen Inhalten, die kommt jetzt in ihre Remastered-Version und die heißt Gears of War Reloaded. Am 26. August kommt die im Game Pass-Abo für Xbox und PC auf Steam. Und eben auch auf der PS5 das erste Mal. Und das ist insofern erstaunlich, weil Gears of War eines von diesen Aushängeschilden war von Xbox, vor allem eben während der Xbox 360 und Xbox One-Ära. Eines von den wenigen, muss man sagen, wirklich grossen, exklusiven Spielen, die Microsoft hatte. Es ist immer so ein bisschen Halo, Gears und Forza, oder? Das waren so die drei grossen, exklusiven Xbox-Spiele. Mhm. Und jetzt haben wir schon zwei von diesen drei, die auf der PS5 gelandet sind. Forza ist ja im April schon auf der PS5 veröffentlicht worden, also Forza Horizon 5 konkret. Und jetzt haben wir auf Gears of War Reloaded, wo im August auf der PS5 kommt. Was cool ist, das Spiel unterstützt Crossplay und Cross-Progression über alle Plattformen hinweg. Also du kannst auf der PS5 zocken und weiter auf dem PC zocken, falls du das willst. Das ist noch cool. Genau, und das Remaster ist halt einfach, oder das, was man von einem Remaster kann erwarten von so einem alten Spiel, 4K-Auflösung, HDR-Unterstützung, blablabla, überarbeitete Assets, 60 Frames pro Sekunde im Kampagnenmodus, 120 im Multiplayer, also das wird einfach laufen wie ein Spiel, ja, eben wie man so ein altes Spiel würde erwarten, dass es auf aktueller Hardware läuft.
Hey, aber Ich habe gar nicht überlegt, dass das erste ist. Ich denke, vielleicht sind es gerade alle oder so.
Ja, genau. Das hätte ich auch erwartet, wenn man schon mal den Sprung macht auf die PlayStation, dass man irgendwie eine Collection rausbringt. Oder?
Aber das erste? Ich meine, ist das nicht ein totaler Brunnensitz zum Gamen? Vor allem ist das farblich. Das hat nur braun, oder? Es hat eine Farbe, braun und rot.
Ja. Sie haben Vergleichs-Screenshots gemacht. Ich glaube, die Farbe hat sich ein bisschen geändert von braun zu grün.
Okay.
Jetzt ist ein Grünstich überall. Ich weiß nicht, ob es ein Fortschritt ist, aber es ist anders.
Ich weiß nicht, ob ich das nochmal spielen könnte. Ich habe das Gefühl, das ist ganz schlecht gealtert.
Ich habe es aber selber gar nicht gespielt, tatsächlich. Darum würde ich es vielleicht mal im Game Pass anspielen. Hey, das ist so eine Wissenslücke, die ich habe.
Ja, aber hast du mal eins gespielt?
Nein, gar nicht. Gar nie ein Gears of War gespielt, ja, tatsächlich.
Wenn du es im Game Pass hast, ist es eigentlich schon noch easy, um es einmal auszuprobieren.
Ja, voll. Ja, ich
bin jedenfalls ich habe die Steuerung immer scheiße gefunden in diesen Games, weil die steuern sich wie so. Panzer ist echt das falsche Wort. Sie sind so ungelenk. Also, es ist so ein Cover-Shooter und die laufen dann so unbeweglich. Weißt du, so wirklich so.
Sind so riesen Dudes, die du da steuerst, oder?
Ja, und wenn du mal rennst, du kannst nicht schnell irgendwie links, rechts, sondern wirklich sind so richtig. So langsam mit Kurven innen und so. Das ist so, ich habe das immer so gehasst irgendwie. Also, ich weiß auch nicht. Ich habe es 3 und ich glaube noch recht easy gefunden. Und dann 4 auch wieder nicht durchgezockt. Also, irgendwann habe ich mal Coop gespielt mit einem Kollegen und wir haben beide irgendwie so, was haben sie, glaube ich, so nach 10 Stunden gefunden. Ja, komm. Ja. Irgendwann ist einfach immer das Gleiche. Aber sie gilt als
absolute der besten, Klassiker. Oder?
Ja, super Coop Games. Ich habe sie immer ein bisschen monoton gefunden mit der Zeit.
Genau, aber, und jetzt können PlayStation-User spielen. Und eben, es ist so ein bisschen. Einfach ein weiterer Schritt in dieser Strategie, in dem Strategiewechsel, wo man bei Microsoft kann beobachten in den letzten Monaten, dass sie sich immer mehr zu einem Third-Party-Publisher entwickeln und alle ihre Games, die früher exklusiv waren, auf anderen Plattformen bringen. Eben, wir haben schon gesehen, Forza hat den Sprung geschafft. Erst gibt es schon Indiana Jones, der im Dezember für Xbox und PC rauskam, oder?
Genau.
Ich glaube, ja.
Jetzt ein paar Monate später auf PS5, also der Abstand zwischen Release auf Xbox und Release auf PS5, der wird auch immer wie kleiner. Wir wissen auch, dass Doom, der im Mai rauskommt, auf der PS5
wird. Der läuft überall.
die Outer Worlds 2, die dieses Jahr rauskommt, kommt auch auf der PS5 raus und das ist auch ein Xbox Studios Spiel. Also da kann man erwarten, dass da immer mehr Games von Xbox Studios, und die haben ja mittlerweile auch gefühlt tausende von Studios, die sie da aufgekauft haben, dass die auf allen Plattformen, die irgendwie möglich sein werden, erscheinen. Es wird gemunkelt, dass auch Fable auf PS5 und Switch 2 soll kommen, irgendwann, wenn das rauskommt. Halo ist auch seit Monaten gibt es Gerüchte aus diversen Quellen, die sagen, dass Halo auf PS5 und Switch 2 wird rauskommen. Hoffentlich nicht nur der erste, sondern wirklich die Master Chief Collection, weil das ja wirklich behämmert, wenn sie da irgendwie nur der erste Teil
portieren. Die haben ja die Collection schon, oder? Also.
Aber ja, genau. Wenn, dann portierst du das, oder? Der Flight Simulator soll auf PS5 und Switch 2 kommen. Perfect Dark, wo sich aktuell in Entwicklung befindet, auch. Senua Saga Hellblade 2, wo du letztes Jahr oder vorletztes Jahr getestet hast, das auch auf PS5 kam. Und Starfield natürlich.
Hey, also einfach alles.
Alles, genau.
Hey, ich bin so gespannt auf ihre neue Konsole. Auf das Messaging, oder? Genau. Weil ich meine, das ist super. Ich glaube, das finanziell, das macht es.
Für sie lohnt es sich sehr, ja.
Absolut.
Genau. Weil sie den Konsolenkrieg haben sie eigentlich verloren. Wenn ja. Man, also, die haben keine Chance mehr, irgendwie Sony aufzuholen. Oder,
aber es klingt trotzdem so, sie sagen ja wirklich, es gibt nochmal eine. Und dann fragst du dich halt schon, du machst nicht einfach eine, weil du es gesagt hast. Also, ja, das ist genau. Egal. Da kommt dann doch der CEO und sagt einfach, nein, das ist selber geschuld. Du gesagt hast, aber wirklich, wie differenzierst du die, oder?
Also ja, da, wirklich, wieso? Aber Game Pass wahrscheinlich, oder? Das ist wahrscheinlich das echt Game Pass-Maschine. Wenn du die Maschine kaufst, auf dem bekommst du auch mit Game Pass alles Day One und gratis, oder gefühlt gratis, was halt im Abo ist. Ich glaube, das wird der neue also Selling Point. Du kannst nur über den
Preis. Ich würde genau sagen, sonst einfach, wenn sie sie günstig machen, dass sie irgendwie einen guten Zugang hast und so.
Ja.
Aber dann lohnt sich sie ja finanziell gleich nicht so. Also dann ist auch schon die Strategie gut, dass du einfach nachher überall alles verkaufst.
Und apropos finanziell nicht lohnen, laut Gerüchte soll auch die neue Konsole Steam-Anbindung haben und sie haben auch irgendein Promo-Bild veröffentlicht, wo so also einen Steam-Reiter gesehen in einem Xbox UI.
Ja.
Ah.
Und da frage ich mich dann auch, was für einen Business-Sinn hat es, dass Steam auf deiner Konsole läuft? Weil das Konsolenmodell ist ja, aber du holst Leute rein mit möglichst billiger Hardware und probierst sie in deinem Ökosystem reinzulocken. Aber wenn jetzt auch Steam-Games darüber kannst spielen und kaufen, an dem verdient Microsoft ja dann nichts. Das ist schon weird.
Ich wäre davon ausgegangen, weil es läuft dann auf Windows und sie verdienen da Windows. Sie wollen einfach, dass du brauchst dann gleich ihr Betriebssystem.
Ja.
Und du kaufst ihre Games, oder? Das ist einfach vor allem wichtig, oder? Du kaufst schon auf Steam auch ihre Games dann.
Und stagniert nicht mega der Markt von den Gamer, also dass der nicht mehr grösser wird und das Gefühl haben, vielleicht mit so etwas holen sie noch ein bisschen mehr Leute ab?
Ich glaube, sie versuchen einfach... Ja, ich hätte es jetzt so gesagt, es ist eine Mischung aus dem, oder?
Also aus allem, ja.
Wenn du... Sie bauen dann irgendwie ihr Windows ein bisschen um, oder? Damit es auch auf den Handheld vernünftig läuft. Damit die Leute hoffentlich nicht alle SteamOS drauf installieren, sondern halt weiterhin das Windows. Das nehme ich an, das wollen sie sicher. Aber dafür bindet es der Steam ein, weil dann ist es eben schon, hey, ich muss nicht unbedingt SteamOS brauchen. Ich könnte auch zu uns kommen, braucht Windows. Und keine Ahnung, weißt, vielleicht haben sie dann mit Steam noch einen Deal, dass dann so... ein bisschen die weniger Margen mit abdrucken, weil
gut, ja, vielleicht
sind die dann doch genug gross, dass...
Aber halt, ich bin auch ein anderes Spiel, das nicht von Microsoft sind, verdient Microsoft dann nichts dazu, wenn du über Steam kaufst, oder? Das ist dann einfach, da profitiert einfach dann vor allem Steam. Und ich frage mich, ob es irgendwie darauf rausläuft, dass Microsoft den Store an sich aufgibt und halt wirklich nur noch das Abo hat. Weil es ist jetzt schon so, dass wenig Leute Games kaufen auf der Xbox, weil du das Game Pass-Dings hast. Mhm. Und wenn du dann noch nebenbei Steam hast, es ist einfach so, ja, why? Wieso sollte ich etwas über Xbox kaufen überhaupt noch? Das ist die Frage, einfach so.
Es sind schwierige Überlegungen, aber da merkst du, da muss ein Zahlenschieber muss das Ganze anschauen. Die Lösung liegt dort, in dem Schlüssel, wie sich das finanziert. Dort wirst du herausfinden, wo kommt, ist denn Game Pass als Abo bei Steam, aber eben dann müssen sie da abdrucken und so. Ja, who knows?
Sehr spannend. Und Handhelds, Handhelds soll ja auch kommen. Das ist erst einer von Asus geleakt, oder? Wo wahrscheinlich gleich vorgestellt wird, der Xbox-branded Handheld, der so ein bisschen wie ein Rogue Ally. Einfach ein
bisschen ich habe auch außer der Griff, wirklich so, sieht handlicher aus, aber nur weil es vorher geheißen hat, der sagt dann klar als Xbox-branded erkennbar und ich habe es gefunden. Was auch nicht. Es sieht einfach aus wie ein Asus, genau, wie der Rogue Ally. Das ist mühe anders, aber ja.
Also ja, die Xbox-Brand haben sie nicht aufgegeben, aber der wird in den nächsten Jahren ziemlich anders aussehen und anders funktionieren, als wir das bisher gewohnt waren von der Konsolenseite.
Absolut. Hey, dann bleiben wir doch gerade noch für die letzten News bei Microsoft. Und, aber auch etwas, was aufgegeben haben.
Genau.
Und zwar Skype.
da hat sich ja, glaube ich, auch schon die letzten Jahre ein bisschen abzeichnet, dass Skype nicht mehr so cool ist wie früher. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, zu welchem Zeitpunkt ist das passiert? Also wie hat etwas wie Skype können mal so erfolgreich sein und dann so irgendwie gefühlt über Nacht gibt es einfach nicht mehr oder man hat völlig andere Alternativen gefunden zu Skype.
Aber cool, muss ich jetzt also sagen, ist es nie gewesen. Das
mal, es ist mal App. Cool gewesen. 2010 war es cool gewesen. Phil, also, du hast einfach nicht mitgemacht.
Die App war immer scheisse und den Ton haben alle gehasst. Also der Anrufton. Hey, aber dann alle gehasst. Hast du den nicht gehasst? Ich finde den so ecklig.
Ich habe noch überlegt, ob ich das sagen soll, du solltest ihn eigentlich noch laufen lassen. Du sagst, nein.
Gut, ja, stimmt. Zum Glück
auf
noch
keinen
nicht.
Fall.
Amazon Messenger ist cool gewesen.
Der stimmt, der finde ich auch, der ist cool.
Amazon? Also nicht MSN, eben schon der. MSN, ja, der ist echt, den habe ich auch ein bisschen lieber gehabt.
Skype habe ich wirklich nie cool gefunden. Das hat man einfach benutzt, aber ich habe das Gefühl, es hat auch mega oft rumgesponnen und so. Und
ja.
Ja, ja. Also, man hat es einfach benutzt.
Das ist genau, ich glaube, Skype, dort war so ein bisschen der Kernpunkt gewesen. Skype hat ganz am Anfang sehr gut funktioniert und 2003 übrigens rausgekommen von zwei Entwicklern aus Schweden und Dänemark. Ich weiss nicht, ob ihr sie kennt, Niklas Sandström und der Janus Fries. Die haben ursprünglich eigentlich die App Kazaa gemacht. Ich weiss nicht, ob, oder App, damals sind sie ja noch Softwareprogramm gewesen. Die haben Kazaa gemacht, so eine Peer-to-Peer-App, wo du kannst miteinander Daten austauschen. Ja, so ein bisschen ähnlich wie Napster, kennt man vielleicht auch ein bisschen eher. Ja. Und mit dieser Peer-to-Peer-Variante haben sie eben dann auch Skype gemacht. Und das hat am Anfang halt mega gut funktioniert, ganz in den Anfängen. Du hast können sehr gut miteinander übers Internet telefonieren und Videocalls führen. Das hat es vorher noch gar nicht gegeben. Dort ist das mega aufgekommen. Und das, bis 2010, dort war es so ein bisschen Peak mit Skype. Dort hatten sie über 300 Millionen Nutzer gehabt, im Monat. Und dann hat es eben angefangen, rumspucken und spinnen, weil die Technologie schon langsam ein bisschen veraltet war. Zoom ist auch dort ungefähr aufgekommen, 2011. Oder ein bisschen früher sogar noch. Also
es gibt schon so lange?
Es gibt schon mega lang.
Krass, von dem haben wir aber nie gehört damals, oder?
Genau. Und es hat ein bisschen andere Technologie verwendet. Und eben, man hat es noch nicht so gut gekannt. Und ich glaube, so spätestens dann zu Corona-Zeiten, wo dann quasi Skype ganz kaputt gegangen ist, also beziehungsweise man hat dann gemerkt, hey, Skype spinnt einfach immer nur rum. Man kann kaum miteinander telefonieren. Vor allem auch in der Zeit, wo in der Corona-Zeit hat man ja müssen irgendwie ein bisschen miteinander kommunizieren, auch über Grosskonzerne. Also dort haben wirklich viele Leute müssen in so einen Konferenz-Videocall rein mögen. Und das hat Skype hat bis zu 150 Leute knapp noch angebracht, mit sehr viel Geduld. Und bei Zoom beispielsweise hast du dann halt viel, viel mehr können. Dort hast du 1000 Leute können reinholen, ohne Probleme.
Krass.
Und dort hast du dann eben gemerkt, Zoom hat einen mega Anstieg gehabt, an Nutzer. Ich habe mir die Zahlen sogar noch rausgeschrieben. Zoom hat von 10 Millionen auf über 200 Millionen um die 2020 herum. WhatsApp ist auch so etwas, das mega angestiegen ist, aber kontinuierlich. Und Slack, ich weiss nicht, ob ihr es kennt, das ist auch etwas ähnlich, ist von 12 auf 32 Millionen. Und bei Skype, ganz spannend, ist es irgendwie von 30 auf 40 Millionen angestiegen während Corona und nachher zack, radikal runter. Niemand hat es mehr können benutzen. Alle haben gefunden, leck mal, wir suchen uns eine Alternative, das geht so nicht. Und 2017 eben hat, gerade kurz vor Corona, hat Microsoft eben auch gefunden, hey Skype, man könnte es irgendwie hure nicht mehr retten, die Technologie ist veraltet, Peer-to-Peer funktioniert einfach nicht mehr. Weil halt, das funktioniert gut mit stationären Geräten und wir, die überall mit Laptops und Handys unterwegs sind, das hat einfach nicht mehr funktioniert. Mhm. Und eben gerade für Konferenzen hat es nicht grosse Alternativen gegeben und dann haben sie eben Teams in die Runde geworfen. Microsoft eigentlich ihre eigene Konkurrenz. Und dann hat es natürlich eine super Alternative für Skype gegeben und Microsoft hat da selber mit dem geworben. Also auch, ich glaube, das letzte Mal noch im Februar dieses Jahr haben sie gefunden, hey, übrigens alle Skype-User, die noch bei Skype sind, übrigens nur noch etwa 8 Millionen zu dem Zeitpunkt von damals noch 40, haben sie gesagt, hey, schau, probiert doch mal Teams aus, das ist eine coole Sache und bleibt doch am besten gerade dort. Also du hast so gemerkt, hey, jetzt, ich glaube, es kommt dann bald der Moment, wo es Skype nicht mehr gibt. Und jetzt ja, am 5. Mai haben sie dann gefunden, hey, man schaltet ganz ab. Die 8 Millionen Nutzer im Monat sind einfach zu wenig. Und ja, das war so ein bisschen da gewesen. Und was ich noch vergessen habe, habe ich auch sehr spannend gefunden, so ein bisschen eine Riesenflaute haben sie dann schon vor der Corona-Pandemie eigentlich gehabt, wo, ich weiss nicht, ob ihr es noch kennt, Windows 8 rausgekommen ist. Windows 8 war da, wo so verschiedenfarbige Felder app-mäßig.
Ja, das weiß ich schon, aber das ist ja schon. Wann ist das
rausgekommen? Das ist irgendwie 2008, 2011, warte. Ich glaube 2011 war es. Dort umeinander. Ja, eben, es war noch ein bisschen vorher gewesen. Und dort hat schon Skype mega, mega viele Nutzer verloren, weil es ab dort eigentlich überhaupt nicht funktioniert hat. Und Microsoft gefunden hat, komm, wir probieren es mit einer Cloud-Version.
Ich weiss, es hat nämlich einmal irgendwie 2G mit verschiedenen Icons. Das ist ja typisch, oder Microsoft. Auch jetzt mit
Skype, ja eben für, wie hat das geheißen? Eben auch für Konferenz, also so ein bisschen wie Teams, so haben sie eine zweite Version versucht zum rausgeben.
Du bist einfach immer dumm, ey. Das ist wirklich, dann nachher loggst du rein und dann ist es vermutlich noch ein anderes Login gewesen. Ja, lässig.
Ja, also Skype ist wirklich ein sein eigener Tool gewesen, vor allem Microsoft. Das ist irgendwie einfach nicht schlagbar, um das irgendwie zum Laufen zu bringen. Mega schade. Aber spannend habe ich gefunden, dass wirklich so, eigentlich hat Skype wirklich gebraucht, damit man Videocalls macht, damit das überhaupt ein bisschen in Gang kommt. Ja, aber hat dann müssen aufgeben.
Jetzt haben wir halt Teams und
Teams. Übrigens, damit. Genau, apropos Teams, ja, Teams ist super. Undefeatable. nein, bei uns in der Community hat auch noch jemand geschrieben, hey, das wäre so der Moment, um gute Alternativen zu bringen. Erzähle euch die noch, habe kurz nachgeschaut. Sind alle drei, die er vorgeschlagen hat, Open Source und nutzbar für macOS, Windows und Linux. Das finde ich sehr cool. Und eben, du kannst sie gratis verwenden. Das eine ist Jitsi Meet, auch so eine Videokonferenzplattform. Habe ich gesehen, ist ein bisschen ähnlich wie Google Meet, was ihr das kennt.
Also, wie schreibt man das?
J-I-T-S-I. Jitsi Meet.
Jitsi Meet.
Genau. Sehr sympathisch. Dann noch Element von Matrix. Ist auch so ein bisschen wie Skype, so mit IP-Telefonie. Kannst chatten, Videotelefonieren. Und ist Ende-zu-Ende verschlüsselt, wenn euch das sehr wichtig ist. Und die dritte, die ich auch sehr cool gefunden habe, wie sie auch für Smartphone funktioniert, ist Linphone. Auch mit so ein bisschen IP-Telefonie. Also das sind die drei, die er vorgeschlagen hat. Mein persönlicher Favorit ist irgendwie gar nicht vorgekommen. Discord benutze ich ja sicher auch. Auch nicht gern.
Damit habe ich noch kein Fanfilm.
Nein, aber also ich meine, ich finde Discord ist einfach, das finde ich auch so, das erinnert mich wirklich auch an Skype. Ich habe das Gefühl, die zugrunde liegende Technik ist einfach beschissen. Ich brauche das eigentlich auch noch viel, aber ich finde, der Aufbau von dieser Seite ist nicht gut. Ist
ich bin auch immer sehr verwirrt. Ja,
es ist
einfach
ein Clusterfuck, wenn du es anschaust.
Und ich finde, technisch ist es wirklich mies. Also weißt du, wie oft, wir brauchen es jetzt mittlerweile nicht mehr, wir haben früher auch Podcasts darüber, wie oft wir Probleme gehabt mit Kameras und Mix und so. Und weißt du wirklich, du hast einmal gesagt, die haben die Kamera eingeschaltet, zack, Ton weg und so, dann musst du das Programm neu starten und wirklich regelmäßig verschiedene Leute. Ich kenne es auch von anderen. Also dort habe ich wirklich auch das Gefühl, dort ist wirklich eben, irgendwo der Bausatz unten dran, der ist
vermutlich einfach,
ja, und dann können sie vermutlich müssen sie komplett neu machen oder so, ich weiß es nicht. Für das, dass die so populär ist, staune ich immer wieder, wie die Audioqualität scheiße ist. Hey. Oder.
Aber etwas Cooles an Discord, das wirst du wahrscheinlich nie genutzt haben, weil du vor allem am PC games, aber es gibt ja seit jetzt schon ein paar Monaten oder ein, zwei Jahre sogar Discord-Integration auf PlayStation. Und die finde ich aber hure geil. Das ist so gäbig. Das ist wirklich einfach wirklich integriert ins Operating System jetzt und du kannst einfach Party-Chats starten und mit Leuten, die halt auf PC Call of Duty spielen, es funktioniert geil, ja. Einfach so reibungslos. Deswegen erstaunlich aber für so ein Produkt, wo es so wackelige Beine ist, dass das einfach so schön funktioniert und einfach so, als wäre es Teil von PlayStation-Dings. Das finde ich sehr, sehr geil.
Vielleicht haben sie es müssen für das irgendwie ein bisschen neu machen und so. Ja, mich jetzt auch noch wundern. Ja, nein, wir ist schon so. Wir brauchen es eben auch beim Gamen einfach. Aber,
Ja, irgendwie hebt sich, ich glaube, bei Skype sich so mega lang gehabt. Bei Skype war es, weil es einfach verwendbar war. Also, du hast einfach nur einen Knopf drücken und mit den Leuten telefonieren. Und es hat irgendwie halbwegs funktioniert, auch wenn du keine Ahnung hast.
Ja, bei Discord ist natürlich Teamspeak, haben wir früher gebraucht. Und dort hast aber du müssen den Server selber machen. Irgendwo drauf haben die Leute reden und du hast den Server gemacht. Und das ist riesige Hürden im Vergleich zu Discord.
Sagen, da musst du einfach ein bisschen wissen, wie es geht. Ja.
Logst du nur nie und da musst du gar nichts schnallen. Oder? Genau. Also das ist einfach, kann jeder es machen. Und es gibt heute, glaube ich, immer noch Leute, die Teamspeak brauchen, eben, weil es möglicherweise gewisse Sachen einfach immer noch besser macht. Aber Discord ist einfach ein No-Brainer, oder?
Genau.
Ja, gut. Aber ja, in dem Fall.
Mal ein bisschen Alternativen ausprobieren.
Schön ist
es, genau. Skype. Was noch da ist.
Ich brauche das einfach auch gar nicht mehr. Also,
Skype.
Nein, das ist so ein Dienst.
Aha, ja, jetzt hast du gar keinen Verwendung. Ich meine, jetzt, wo du alles übers Handy kannst machen oder eben sonst mit. Je nachdem,
wenn du es hast. Chat-App kann Videocalls machen und Konferenzcalls.
Ja, da hat sich einfach. Die Technologie hat sich halt mega gewandelt in dieser Zeit, gell? Und am Anfang, wo es dann noch nicht gegeben hat, ist das mega gäbig gewesen. Und du hast auch können, weißt du, Festnetz telefonieren. Das hat es natürlich auch noch recht cool gemacht. Du hast können wie bei Skype eine Nummer kaufen Und dann konntest du auf Festnetz anrufen. Und wenn du irgendwie eine Grosstante in Australien gehabt hast, ist halt da die Variante gewesen. Und das brauchst du jetzt nicht mehr eben.
Ja.
So ist es. Mm. Genau.
Also gut, komm, dann gehen wir doch noch eins weiter in Big Screen.
Von Kommerz bis Arthouse. Film und Serie auf dem Big Screen.
Ja, dort können wir eigentlich auch wieder Skype brauchen, um einen Paddington in Peru anzuleuten. Der dritte Film in der Paddington-Trilogie. Ich habe die ersten zwei gesehen, den dritten noch nicht. Lohnt sich denn?
Hey, also ich habe nachgeschaut, zahlenmässig sagt es relativ viel. Der erste Teil ist ja sehr gut gelaufen. Der zweite sogar noch besser. Das finde ich immer sehr schön, wenn ein zweiter Teil so gut anschliessen kann. Der dritte hat wieder ein bisschen abgegeben, finde ich jetzt. Und auch Zahlen auf Rotten Tomato und IMDb. Sagen das ein bisschen, es ist so von 96 auf 99% wieder auf 94 runtergefallen.
Ja gut.
Es ist voll easy. Es ist so, es ist ein...
Auf 94 runtergefallen?
Nein.
Ja. Stell dir vor.
Nein, ja, darum die IMDb-Zahlen, dort ist es irgendwie auf 6,7 runtergefallen. Also, okay, weiß nicht, ob da ist, glaube ich, ein bisschen...
Von was?
Von 7,8.
Ja, dann so schlecht? Okay, ich denke, das hat auf IMDb wahrscheinlich irgendwie 9,9.
Nein,
so,
eben nicht.
So gelobt, wie die Filme werden.
Ja, voll, aber habe ich mega spannend gefunden. IMDb ist, glaube ich, noch ein bisschen akkurater, oder nicht?
Ist es Review-Bomb geworden aus irgendeinem Grund?
Findest du nicht?
IMDb genau hat immer so Probleme. Schon? Sobald irgendetwas
ist es umgekehrt?
Politische Sachen, dort sind die totale Fütterlis dort, die dann einfach...
Ist der Paddington, hat er sich geoutet im dritten Film?
Ja, er ist schwul.
Review-Bomb geworden.
Hey, ich weiß im Fall gar nicht, warum. Also ich muss ehrlich sagen, es ist ein sehr herziger Film. Man weiß ja, ich glaube, im zweiten Teil ist der Hugh Grant noch dabei gewesen, wo, finde ich, sehr starke Rolle gehabt hat als Bösewicht. Ist schon relativ lang her, ich auch noch mal müssen kurz nachschauen, was er eigentlich genau gemacht hat. Jetzt im dritten ist so als Bösewicht ist der Antonio Banderas dabei. Weiß nicht, ob er den kennt, er schon noch, oder? Passt mega gut zu Südamerika, finde ich. Jedenfalls, also, um was es geht. Der Paddington wohnt natürlich immer noch bei seiner Familie Brown in England. Dort fängt es an und er hat jetzt endlich einen Reisepass. Und den darf er dann auch gerade instant brauchen, weil seine Tante Lucy in Südamerika, die vermisst ihn mega. Und sie ist ja so in einem Heim für Bären. Bären im Ruhestand, jetzt habe ich's.
Pensionierte Bären.
Pensionierte Bären, genau. Sie ist so ein bisschen einsam dort und dann läutet eine von diesen Nonnen, die dort arbeiten, läutet an und sagt, hey, du im Fall Paddington, sie vermisst dich mega fest. Und dann ist so, okay, gut, komm, gehen wir sie doch besuchen. Und die Familie Brown, also vor allem die Mutter, ist absolut dabei, weil es sind alle ziemlich erwachsen geworden in diesem Haushalt inzwischen. Und leben sich ein bisschen auseinander. Oder? Gerade Teenies und so, die jetzt finden, hey, wir haben jetzt unser eigenes Leben. Komm, wir machen dann einen Trip dorthin und dann finden wir alle ein bisschen zueinander. Da sind alle easy dabei. Und dann tauchen sie dort auf in dem Heim für Bären und sehen, hey, Lucy ist gar nicht mehr rum. Die ist einfach abgehauen. Und es hat so ein paar Hinweise drauf mit einer Karte, so ziemlich obvious, dass sie einen Schatz am Suchen ist. Und der Paddington findet so, hey, also mir ist ja der Schatz mega egal, aber ich würde meine Tante Lucy wiederfinden. Und so fängt es dann so ein bisschen an, eben, sie sehen dann den Antonio Banderas so als Captain bei einem Schiff und findet so, hey, komm, wir fragen doch den, ob der uns auf die Insel fährt, wo offenbar der Schatz soll sein, laut Karte von der Lucy, und gehen die Tante suchen. Und so nimmt dann so alles ein bisschen seinen Lauf. Sie findet dann aus, eben den Schatz, den Eldorado, der Kapitän will den Schatz natürlich unbedingt haben. Und er hat natürlich eigentlich nicht so wirklich Konkurrenz da durch, weil ja eigentlich niemand den Schatz will haben. Dementsprechend gehen so ein bisschen die Parallelen von Schatzsuche und Lucy-Suche los. Und dort nimmt es auch endlich dann ein bisschen Fahrt auf, am Anfang, finde ich. Ich bin mit meinem Gottemeitchen geschaut und sie jetzt schön treffen zusammengefasst. Es ist am Anfang ein bisschen langweilig. Und nachher wird es mega cool.
Nice. Wie alt ist sie?
7.
Okay. Ich habe vor allem die ersten beiden, ich habe die huere gut gefunden. Du hast schon das Gefühl, es sieht, vor allem der Paddington, habe ich das Gefühl, im ersten hat er noch ein bisschen komisch ausgesehen, so das Design, oder? Also es ist ja mit echten Menschen, es ist ja nicht ein Trickfilm oder so.
Genau, und der Paddington ist halt 3D animiert. Und ich glaube auch, am Anfang hat es noch ein bisschen geschwächelt. Und jetzt im dritten Teil finde ich schon mega gut gemacht. Ja. Und auch alles rundherum, also eben, es spielt in Peru, Es ist mega schön mit dieser Insellandschaft, mit diesen Flüssen und allem. Also die Kulisse ist grossartig und mega schön eingebaut. Also ich finde, es ist sehr organisch alles eingearbeitet. Okay. Eben, die Leute sind ein bisschen überarbeitet, das ist alles sehr leuchtig und bunt. Aber ich finde, für Kinder ist der Film mega gut gemacht. Ich finde, normalerweise hat es doch auch sehr viel auch ein bisschen, Witz für Erwachsene drin und so. Ja. Da habe ich das Gefühl, kein Beschwächeln zwischen ihnen ein bisschen. Also es ist wirklich ein bisschen mehr noch auf Kind ausgelegt, finde ich, ja, okay. Von der ganzen Story her. Ich glaube, da macht es so ein bisschen langweilig zwischen ihnen, dass es einfach so, ja gut, jetzt wissen wir, was passiert und wir kennen den ersten und den zweiten Teil. Es ist so ein bisschen, der Muster haben sie recht übernommen. Es ist alles ein bisschen ähnlich aufgebaut.
Ja, aber den muss ich dann gleich mal
schauen. Ich finde, er lohnt sich trotzdem. Also ich habe mich sehr unterhalten gefühlt. Und wenn du die ersten zwei Teile magst, findest du den auch cool. Also.
Hey, du solltest übrigens die Mikrofon ständig in Ruhe haben. Wir hören immer...
Oh, sorry.
Ja,
ist ein bisschen am Nervösen. ja.
Von diesen drei, wie tust du sie... was ist deine Rangliste?
Ja, ich finde im Fall auch der zweite ist am stärksten. Also ich habe einfach den Hugh Grant, finde ich, einen grossartigen Schauspieler und so lustig gefunden als Bösewicht. Den habe ich sehr, sehr cool gefunden. Ich glaube, im ersten Teil war die Bösewichtin Nicole Kidman gewesen.
Ja, genau.
Das habe ich auch sehr witzig gefunden. Also sie hat auch eine sehr coole Rolle gespielt. Ja, ich glaube so zweit, erst, dritt. Der dritte okay. Finde ich schon, aber nur knapp drunter. Also ich finde, er ist trotzdem sehr gut. Und er hat auch sehr überraschende Wendungen und auch einen sehr schönen Kern, weil es ist so die Suche, ist eben nicht nur so die Suche nach der Lucy, sondern auch ein bisschen natürlich. Nach dem Paddington selber. Ich will nicht zu viel verraten, aber ich finde, es ist sehr, sehr cool gemacht, wie sie das so aufgezogen haben.
Ich muss dir auch mal... Meine Kinder besitzt immer... Was
sind sie nicht so begeistert?
Die Trailer, glaube ich, vor allem, gerade vom ersten sind eben nicht...
Schaut den Trailer vom dritten bitte nicht. Schaut den nicht. Ich habe versucht... Spoiler, so, ja, also ich finde, das erzählt den ganzen Film. Das ist ja ganz schrecklich.
Das ist doch immer so heute,
oder? Ja, ich schaue es auch sonst nicht gerne, habe ich jetzt gefunden, ich schaue noch schnell im Nachhinein, um zu schauen, dass ich nicht zu viel verrate und dass ich nicht mehr verrate als im Trailer, aber ich gefunden, ich verrate lieber weniger. Ja. Sonst wissen da recht schon alles und auch alles Coole, was so ein bisschen überraschend einmal ist, von dem her. Ja.
Ich glaube, ich muss das Kind einfach mal einstellen. Aber ich glaube, jetzt haben sie Asterix und Obelix, ja. Die Alten geschaut, jetzt sind sie sich auf langsame Sachen gewöhnt.
Dann, ja, also ich muss sagen, mein Gatte meinte, es ist immer so ein bisschen, sie weigert sich, es ist immer mega zum Film schauen, der mit echten Menschen spielt. und sie hat gefunden, es sei voll okay gewesen damals. Also ich glaube, so
Menschen Türen, öden mich an.
Ja, verstehe ich wohl.
Grossartig.
Ja.
Also Paddington in Peru. Läuft er immer noch im Kino?
Hey, ja, er läuft eigentlich schon mega lang. Das finde ich noch spannend. Ich glaube, seit Februar. Eigentlich. Und jetzt über Ostern habe ich ihn geschaut. Und das ist immer noch.
Was? Mhm.
Dann müsst ihr aber und sonst, glaube ich, auch auf Apple TV kannst du ihn mieten und nochmal irgendwo. YouTube oder so.
Sehr schön. Mhm. Ach, ich muss Andor schauen, damit er ja. Nächste Woche kommt. Ich habe keinen Fall gesehen.
Noch nicht eine.
Nein, ich hatte keine Zeit gehabt. Und dann habe ich noch den Last fassen müssen, mich genötigt gefühlt, das Satz zu schauen.
Genötigt.
Und dann hatte ich keine Zeit. Ja. Aber genau, apropos viele Sachen, dann gehen wir doch noch in die Spielecke.
Yeah. Zocken, bis der Notarzt kommt, in die Spielecke.
Bevor du es anfängst, Phil, noch ein kleines Korrigendum, weil es mich nicht losgelassen hat. Es hat mich beschäftigt. Ich habe gesehen, 500 Millionen Views hat der Trailer auf YouTube. Das stimmt so nicht ganz. Von GTA 6, die 500 Millionen sind bezogen auf alle Plattformen, wo der Trailer aufgeladen ist worden. Ja. So. Weil ich bin verwirrt gewesen, ich bin dann auf YouTube gegangen, während wir diskutiert haben, um gewisse Szenen nachzuschauen. Dann habe ich gesehen, das ist nur 80 Millionen, habe irgendeinen Scheiß erzählt, aber ich habe es richtig erzählt, einfach nicht auf Plattform bezogen. Das ist mir wichtig gewesen. Dass
wir loszuwerden. Ich habe sogar das Gefühl, ich hätte noch mehr gehört. Aber,
so schnell ist dann
gerückt. Die kommt dann sicher auch noch. Ja, genau. So viele Views kann sich mutig da Revenge of the Savage Planet nur wünschen. Ich glaube, es ist ein mega tolles Spiel, aber die Popularität, die man in GTA wird es nicht erreichen.
Ja, wahrscheinlich.
Es ist der zweite Teil. Der erste hat... shit, das haben wir vergessen. Aber auch Savage Planet im Namen. Aber davor, der Journey to the Savage Planet ist Science Fiction, ein bisschen ja, Survival, das erste solches Action-Adventure-mäßiges und so, wo du auf einem Planet bist. Eben Singleplayer. Ist noch interessant, ist von Typhoon Studios gemacht worden. Die sind aber dann von Google gekauft worden, halt mit dem Stadia-Zeugs und so. Sind dann geschlossen worden. Und jetzt heisst es Raccoon Logic, also es sind aber eigentlich die gleichen Leute, die das Spiel entwickelt und rausgehen. Und ich finde es recht lustig. Es ist so ein flapsig Survival-Game, weißt du, mit so einfachen Survival-Mechaniken. Du also ist sehr ein buntes Game. Du landest irgendwo auf einem Planet und dann hast du irgendeine Roboterbegleitung, die so ein bisschen Claptrap-Vibes hat, aber nicht so nervig. Aber auch einfach völlig überdreht und dir deine Aufträge eigentlich erklärt und dann relativ schnell wird schon klar, die Big Corporation, die dich dort hingeschickt hat, ich glaube, du bist weit zu weit weg oder sie kann dir irgendwie nicht mehr helfen und du wirst einfach wie abgeschrieben. Und es wird damals über so völlig überdrehte Videos, du hast so in deiner Basis einen riesengroßen Bildschirm, so einen Fernseher und dann kannst du damals so die Nachrichten schauen und die sind mit echten Personen dann und das sind einfach wirklich völlig abgedreht, so ein bisschen Monty Python-Vibes hat es schon fast, wird dort sozusagen die Konsum und das ist, es ist so ein mega so ein Übergewichtiger, der einfach nur rumliegt und dir einfach erzählt, was du jetzt musst machen und warum er nichts macht und alles mit Werbung und so voll tapeziert, das ist so einfach völlig überdreht. Kreuz mit MTV. Und genau, was du machst, du läufst dort ein bisschen rum und suchst eigentlich den Ersatzteil, deine Ausrüstung eigentlich wieder zusammen. Du machst wirklich so das, auf eine Art das klassische Survival-Zeugs. Am Anfang hast du nicht einmal eine Knarre, dann findest du mal Ressourcen, dann hast du so einen Laserknarre, dann später findest du ein Lasso. Mit dem Lasso kannst du die Aliens einfangen. aber wie immer geht es eigentlich einfach darum, du tust Ressourcen sammeln und dann kommst du an gewisse Orte noch nicht hin, dann kannst du noch ein Jetpack bauen oder irgendwo finden. Aber es ist noch witzig, eben, du kannst jetzt das zweite spielen.
Ah, cool.
Und es ist einfach irgendwie so, du siehst schon, wenn er rennt. Er rennt dann wie so, mega mit dem Rücken lernt er hinter, weißt du, so das Blüten rennen. Und dann hat es so mega herzige, riesengroße Wolkenäule von Aliens und du kannst sie einfach wegkicken.
Tust du jetzt?
Auf Steam hat so einen super Screenshot von dem, so ein super herziges Alien, wo in Luft ist, wo es wegkickt wird, das sieht sehr geil aus.
Und wenn es kaputt ist, bleiben so riesengroße Augen zurück.
Oh nein! Es erinnert mich ein so Rare Games von früher, ja, vom visuellen Stil. Es ist mega bunt und so die Charakterdesigns. Geht so in die Richtung? Kann man das so?
Hey, ich finde schon. Es ist genau so ein bisschen Comic-Grafik erinnert und die Monster, die es hat. Und es ist noch witzig, es hat dann auch ein paar lustige Mechaniken. Du hast irgendwelche Pflanzen, die du abschiessen kannst, die dann alles eingefrieren. Oder andere, die dich voll schleimen. Dann rutscht er natürlich immer aus und schlägt den Kopf an. Und du musst eben dann die Tiere kannst du einfangen. Dann musst du zum Teil mit deinem Wasserwerfer zuerst stunnen. Du kannst scannen, ihre Schwachstelle, dann schiessest du die Schwachstelle ab. Und dann fangst du sie mit dem Lasso ein und sperrst sie dann bei dir irgendwo in einen Zoo zum Analysieren nachher, oder? Weil das wieder Zeugs freischaltet. Hey, es ist so der übliche Loop, oder? Und es gibt aber auch mehrere Planeten. Ich bin jetzt erst auf dem zweiten. Ich glaube, es hat 4 oder 5 sogar. Du kannst dann auch hin und her reisen zwischen denen. Und hey, es ist einfach so ein, wirklich so ein einfaches, es leitet dich völlig, oder? Also, ja. Es leitet immer, jetzt läufst du einfach da hin und dann sammelst du dort etwas ein und dann bekämpfst die Monsterli dort und
also auch eher was für Leute, die noch nicht so Survival Games gespielt haben, wenn du sagst, vom Leiten her ist, glaube ich,
ja, ja, also am einzigen Ort, wo ich bis jetzt ein bisschen studieren haben müssen, ist irgendwie, ich habe irgendetwas wollen looten. Du hast manchmal so irgendwelche Pflanzen, wo du einfach den Kopf reinsteckt und isst. Mit dem kommst du Lebensupgrades über. Und sie kommentiert, der Computer kommentiert alles immer recht lustig. Und das ist irgendwie nicht aufgegangen, weil es so Insekten gehabt hat. Und dort ist gestanden, die sind irgendwie auf Elektroschaden empfindlich. Mhm. Und dann habe ich schon gemerkt, es hat so Viecher, die so Stromschläge abgeben. Aber irgendwie. Und der Trick war dann eben, du musst zuerst den Boden voll schleimen, damit es halt das elektrische leitet.
Macht mega Sinn, ja.
Und dann musst du das Viech abschiessen in der Nähe von dort, weil wenn es explodiert am Schluss, dann gibt es so einen Elektroschock. Dann gehen die Insektennester kaputt und dann hast du es lauten. Das ist so das Komplexeste, was es gibt. Ich habe es auch mit dem 4-Jährigen ein bisschen gespielt. Also
Coop, oder was?
Ja, genau.
Was? Das,
das ist schon sehr schwierig, weil, weißt du, es ist ein Third-Person-Game und Laufen und Kamera steuern mit 2 Analog-Sticks. Ah. Ich glaube, das ist etwas vom Kompliziertesten.
Ja.
So halbwegs ist es auch gegangen und eben, du kannst den anderen mega easy gerade wiederbeleben. Es ist ein bisschen dumm. Wenn jemand stirbt, landet er wieder in der Basis, wo ja auf einem anderen Planet ist, je nachdem. Und wenn er dort aus der Tür rausläuft, dann lässt dich auch wieder dort hin.
Oh nein.
Absolut dumm. Also, weißt du, das heisst,
wenn du
stirbst und nicht wiederbelebt hast, musst du einfach so, hey, du wartest jetzt einfach in der Basis, kannst ein bisschen Fernsehen schauen. aber du darfst einfach nicht rausgehen. Und wenn du stirbst, dann wirst du so gedruckt, wie bei Mickey 17, hat doch der Film geheißen.
Mhm. Ah, ja, ja. Wirst neu 3D gedruckt. Ja,
wirst einfach ausgedruckt. Und okay. Manchmal geht die Türen auf und dann ist irgendein Viech dort, weil es was eine falsche Version gedruckt hat.
Hey, ich habe gesehen, auf Steam haben sie noch so eine Dave the Diver-Kollaboration angekündigt. Was soll das?
Hey, das ist einfach überall, Dave the Diver. Ich habe das Outfit auch. Und,
also es ist einfach ein Outfit, das du kannst wählen.
Ja, oder ich glaube, okay. Es ist nur das, also ich weiß es nicht. Hey, ich muss im Fall sagen, ich habe Dave the Diver ja mega gut gefunden, aber du merkst schon, dass dort, es wirkt wie ein Indie-Game, aber es ist ja...
Ein riesen Unternehmen dahinter ist, wo all die ja. Kollaborationen einfädelt. Und
das macht es irgendwie, das weiß ich nicht. Das ist so, das ist wahrscheinlich nicht im Ganzen so cool. Aber es ist echt so omnipräsent. Aber ja, du kannst auch seine Masken anlegen und so. Weil du kannst dein Outfit kannst verändern.
Ach so.
Hey, es ist wirklich lustig, sieht mega schön aus, einfach zum Spielen. Du kannst es auch mega gut allein spielen und dann Koop kann einfach dann wieder jemand dazukommen. Weil ich habe zuerst gedacht, weißt du, speichert jetzt irgendwie deinen Fortschritt und so. Aber es kann auch einfach jemand.
Also kannst du auch online Koop?
Ja. Mhm. Okay. Ja, online, genau, wir haben es lokal gemacht mit Splitscreen, aber du kannst es auch online.
Voll geil.
Revenge of the Savage Planet ist das. Und ja, dann wären wir schon wieder fertig mit dem Podcast. Wie gesagt, ich könnte weiter in der Spoilerfabrik hören mit The Last of Us, wo, wenn kommen jetzt eigentlich jeweils raus?
Immer am Dienstag normalerweise.
Okay.
Yes.
Okay. Wie viel sind es noch?
3.
Sehen wir jetzt, Episode 4 haben wir durch, also noch 3, ja.
Okay.
Ja.
Alles klar. Ja gut, also, dann sind wir gespannt, wie es dort weitergeht. Und sonst danke fürs Mitmachen und fürs Zuschauen und hören. Tschüss miteinander.
Ciao zusammen.
Tschüss.